Einen guten Morgen. Toll, dass wir zusammen sind. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt.
Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle, euch alle, mit dem Wochenspruch für die neu beginnende Woche. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbarkeit, das ist das Thema dieses Sonntags. Dank für unerwartete Gottesbegegnungen, die sich erst im Rückblick als solche erweisen. Dank für konkrete Erfahrungen. Dank dafür, von Gott geliebt zu sein. Lobe den Herrn. Unseren Herrn loben und danken, das fällt uns oft gar nicht so leicht, gerade in den Zeiten der Trauer oder wenn man selbst oder jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis krank ist und sich keine Besserung einstellt. Aber vielleicht machen Sie es mal wie der unzufriedene Bauer in einer Geschichte, dem geraten wurde, eine Handvoll Kieselsteine in die rechte Jackentasche zu stecken und in jedem glücklichen Moment einen Stein von rechts nach links wandern zu lassen. Waren es zu Beginn selten mehr als 2 Steine, fanden mit der Zeit mehr und mehr Steine ihren Weg in die linke Tasche. Abends zählte der Bauer seine Steine, dachte an die schönen Momente und freute sich daran, bis er dann eines Tages zu seinem Ratgeber kam und sagte: Ich bin ein glücklicher Mensch.
So, gleichgültig, ob Sie jetzt glücklich sind heute Morgen oder nicht, wir feiern Gottesdienst und das ist was Tolles, hat die Chance, dass Gott uns seine Gegenwart schenkt in Jesus Christus. Ein paar Mitteilungen. Wir feiern heute Abendmahl, Christen aller Konfessionen sind dazu eingeladen mit Wein. Predigtext Matthäus 13, 44 bis 46 im Neuen Testament auf Seite 20. Vielen Dank für die Kollekten des letzten Gottesdienstes. Stiftung für das Leben 107 Euro, für die eigene Gemeinde 100,30 €, für die Orgel 16,50 €. Herzlichen Dank. Die heutige Kollekte ist für die Aufgaben unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Wir laden herzlich ein. Dienstag, 3. September, 9.45 Uhr und 10.30 Uhr, Schulanfängergottesdienste in der katholischen, nicht in der evangelischen Kirche. Das war falsch vorneweg angekündigt oder hat sich geändert. Dienstag, 15.30 Uhr, gilt nur für die Konfirmandinnen und Konfirmanden, beginnt wieder der Unterricht. Mittwoch, 9.30 Uhr, Purzeltreff. Da treffen sich Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren mit ihren Müttern oder Vätern oder Omas oder Opas oder wie auch immer im Gemeindehaus. Herzliche Einladung. Und Mittwoch 15 Uhr Feierabendkreis. Das gilt nicht für die über 90-Jährigen nur, sondern man darf schon, glaube ich, ab 70 kommen oder vielleicht sogar 65. Also jedenfalls schieben Sie es nicht so lange raus, mal hinzugehen. Herzliche Einladung. Donnerstag, 11 Uhr, Bestattung von Frau Edith Lukas und 19 Uhr, Senfkornkreis bei uns, bei Familie Klotz, am Gänzbrunnen 19 hier in Bad König. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie auf mich oder meine Frau zu. Nächsten Sonntag wieder 9.30 Uhr Gottesdienst und Kinderkirche und in Fürstengrund ist um 10 Uhr nur Kindergottesdienst. Vorneweg weisen wir schon auf ein Klavierkonzert hin mit Sharon Stanley am 22. September um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Da gibt es Handzettel hinten. Und wir laden schon mal ein zum Gemeindefest der Kirchengemeinde am Erntedanktag, 29. September, im und beim Dorfgemeinschaftshaus Fürstengrund. Beginn mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Nun geht's weiter mit unserem ersten Lied. In der Stille angekommen. Sie finden den Text hier auf der Wand hinter mir.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir wollen gemeinsam Worte aus Psalm 146 beten. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 757. Bitte übernehmen Sie die eingerückten Teile. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin.
Er lasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ihr Mann nicht helfen.
Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott.
Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend.
Der Herr richtet auf, die in der Stadt sind. Der Herr gibt ihnen Recht.
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Kommt, lasst uns anbeten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Ist es etwas Großes, dass die Engel Gott loben? Hat Gerhard Terstegen gespottet. Nein, antwortet er selbst. Denn wenn wir an ihrer Stelle wären, würden wir es auch tun. Aber ich meine, dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte, das war etwas Großes. Und dieses Lob gefiel Gott besser als das Lob der Engel. Wir wollen gemeinsam beten und bekennen unsere Schuld vor Gott. Herr, unser Gott, wir wollen dich loben und dir danken, aber allzu oft denken wir nur an uns und an alles, was uns bedrückt und belastet. Die guten Dinge, die du uns jeden Tag so vielfach schenkst, vergessen wir oft gleich wieder in unserem Hamsterrad voller negativer Gedanken, in dem wir uns drehen. Herr, bitte hilf du uns, die vielen guten Kleinigkeiten und auch das gute Große, das du uns immer wieder erfahren lässt, wertzuschätzen und für uns zu verinnerlichen, damit wir vor Dankbarkeit äußerlich strahlen und unseren Mitmenschen ein leuchtendes Vorbild werden können. Wir beten in der Stille. Durch Jesus Christus bitten wir, Herr, erbarme dich über uns.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns.
So hört den Zuspruch aus Psalm 28. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Und mein Herz ist fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen.
Er sei mein Gott, in
Unser nächstes Lied finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 272, Ich lobe meinen Gott.
Lasst uns miteinander beten. Ja, dir zu Lob und Ehre sind wir versammelt, lebendiger Gott, zusammengeführt durch Jesus Christus. Er ist der Brückenbauer, der unsere Schuld getragen hat und Sühne geleistet hat für uns durch sein Sterben und seine Auferstehung. So hast du uns mit dir verbunden zu einer begnadeten Gemeinschaft. Darüber freuen wir uns. Stärk uns im Vertrauen auf deine Gnade, dass wir dir folgen, Jesus, unser Herr. Amen.
Die Schriftlesung steht heute im Lukasevangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Lasst uns darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben.
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lobe den Herrn. Das ist unser nächstes Lied im Gesangbuch, die 316.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir auf ein paar Verse aus Matthäus 13. Ich lese nach der Übersetzung der Gute-Nachricht-Bibel. Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie. Amen. Nehmen Sie Platz. Liebe Gemeinde, eine kleine Geschichte zu Beginn. Er habe immer davon geträumt, eines Tages auf den Mount Everest zu steigen, sagt der US-Unternehmer Ruben Salinas in einem Video, das er Anfang der Woche im Everest-Basislager aufgenommen hatte, für eine Schule in seiner Heimat. Nächste Woche, so hoffe er, gehe es hoch zum Gipfel. Salinas ist einer der 414 Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die jeweils 11.000 US-Dollar allein für die amtliche Genehmigung gezahlt haben, um den Mount Everest besteigen zu dürfen. 40 bis 100.000 Dollar kostet ein Aufstieg insgesamt. Ein großes Geschäft für Nepals Regierung und für die Expeditionsfirmen und eine Beschäftigungsgarantie für die Bergführer und Träger vom Volk der Sherpa. Die meisten von ihnen haben deshalb auch ein Interesse am weiteren Wachstum. Soweit die kleine Geschichte. Sie kam bei der Tagesschau. Faszinierend, was manche aufwenden, um den Mount Everest zu besteigen. Gewiss, manche Menschen haben Geld, zu viel Geld, und das muss ausgegeben werden. Aber für solch ein Abenteuer, solch ein anstrengendes und auch gefährliches Unternehmen wie die Besteigung des höchsten Berges der Welt, 18 Menschen starben 2023 beim Versuch, den Everest zu besteigen. Da wirkt das, was unsere beiden Gleichnisse erzählen, gar nicht mehr so verrückt. Ein armer Landpächter, ich umschreibe die Geschichte, ich schmücke aus, findet beim Pflügen einen Schatz im Acker. Schnell deckt er ihn wieder zu, dann rechnet er und berät sich mit seiner Frau. Wenn wir alles verkaufen, was wir haben, reicht das für den Acker? Seine Frau stimmt zu. Sie lässt sich mitreißen von der Freude und den großartigen Aussichten, die ihr Mann ihr vor Augen malt. Aber riskant ist das schon. Wenn sich der Schatz als wertlos erweist, was dann? Dann haben wir doch immer noch den Acker, meint er, und können unseren Lebensunterhalt damit bestreiten. Die zweite Geschichte: Ein Kaufmann sucht schöne Perlen. Sie gelten als zeitlos und wertbeständig. Unter Lebensgefahr werden sie von Tauchern aus dem Meer geholt. Schließlich findet er eine besonders große und schöne Perle. Wenn nur der Preis nicht so hoch wäre. Er ist nicht arm, aber dafür reicht es lange nicht. Wie, wenn er nicht nur sein Kapital, sondern seinen ganzen Besitz für die Perle einsetzt? Und so verkauft er alles, was er hat, und kauft die Perle, die größte Entdeckung seines Lebens. Zwei Geschichten, die Jesus erzählt hat. Wir nennen sie Gleichnisse. Will Jesus uns etwa zu riskanten, fragwürdigen Geschäften ermutigen? Nein, Im Fokus steht die neue Welt Gottes, das Himmelreich, wie Luther es übersetzt. Die neue Welt Gottes ist wie ein verborgener Schatz. Findest du ihn? So wie der Landpächter beim Pflügen einen Schatz im Acker, dann zögere nicht und investiere dich ganz für sie. Oder die kommende Herrschaft Gottes ist so wertvoll wie eine seltene Perle. Wenn du sie findest, so wie dieser Kaufmann, dann zögere nicht und investiere dich ganz für sie. Dich, das heißt mit allem, was du hast. Aber was ist denn das, die neue Welt Gottes, das Himmelreich, die Königsherrschaft Gottes? Jesus hat in Nachfolge zu Johannes dem Täufer verkündigt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Oder umschreibend, ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Im Blick ist eine grundlegende Erneuerung von Mensch und Welt. Im Blick ist etwas, das im Irdischen geschieht, aber das Irdische weit übersteigt. Im Blick ist ein Geschehen, das jeden Menschen angeht, das zu einer Entscheidung herausfordert und Mithandeln braucht, das aber Gottes Tat ist. Ich fand eben toll, dass der Thomas die Geschichte von dem Zachäus vorgelesen hat. Das passt ganz genau. Der Zachäus, der da auf seinem Maulbeerfeigenbaum sitzt, weil er unbedingt Jesus sehen will. Die anderen lassen ihn nicht vor. Der hat da nichts zu suchen. Und dann bleibt Jesus genau unter diesem Maulbeerfeigenbaum stehen. Zachäus, ich muss heute bei dir einkehren. Er lädt sich ein zu Zachäus. Und der steigt herunter, wie heißt es dann? Und nahm ihn voller Freude auf. Voller Freude. So ist es mit dem Reich Gottes. In Jesus ist das Himmelreich da. Das Reich Gottes. Oder man könnte sogar so weit gehen und sagen, Jesus ist das Himmelreich. Das wäre verkürzt, aber es ist nicht verkehrt. Nahm ihn voller Freude auf. Tja, er stand vor einer Entscheidung, der Zachäus. Oder war es gar keine? Er war ja voller Sehnsucht. War das noch eine Entscheidung? Er wurde mitgerissen von diesem Jesus. Aber er musste schon runtersteigen von seinem Maulbeerfeigenbaum. Wenn er da oben geblieben wäre, hätte er nichts davon gehabt, dass Jesus beim Einkehren will. Er musste schon runtersteigen. Aber letztendlich war es Gottes Gnade in Jesus, die ihm begegnet ist. Ja, jetzt muss ich wieder so einen Schwenk machen, zurück zu uns. Wir leben ja in einer, jedenfalls in Westeuropa, scheinbar modernen Zeit. Hinter uns die Aufklärung, die Säkularisation, alles ist nur noch irdisch. Mehr gibt es scheinbar nicht mehr. Alles ist nur noch irdisch. Alles ist nur noch irdisch, was soll dann noch kommen? Unser Himmel, sage ich mal krass, das gilt nicht unbedingt für Sie, aber so in der gesellschaftlichen Stimmung, unser Himmel ist leer und wenn nicht leer, doch so transzendent, das Irdische übersteigend, dass wir nichts wirklich erkennen können. Und nur noch ein Appell bleibt, ein Appell, versuche gerecht zu handeln und zu leben. Letztlich gleichen wir damit denen, die sich die letzte Generation nennen und durch Straßenblockaden ein Umsteuern in der Klimapolitik und im Denken der Menschen erreichen wollen. Nur wir können die Welt retten. Das ist die Meinung. Nur wir können die Welt retten. Das ist biblisch von Jesus her betrachtet, aber nur die halbe Wahrheit und birgt damit die Gefahr, das gute Ziel zu verfehlen. Denn so sehr Jesus die ganze Hingabe fordert, so wenig meint er, durch unser Tun des Gerechten bewirkten wir die Rettung der Welt. Jesu Himmel ist nicht leer. Er verbrachte Stunden im Gebet, und danach über das Wasser des Sees Genezareth gehend seinen Jüngern zu folgen, die im Boot fuhren und mit Wind und Wellen zu kämpfen hatten. Ihn sehend schrien sie voller Angst: Ein Gespenst! Jesu Himmel ist nicht leer. In der Einsamkeit eines hohen Berges öffnet sich ihm die himmlische Welt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, seine Kleider werden weiß wie das Licht, Mose und Elia erscheinen und reden mit ihm. Größer noch als das aber ist die Stimme aus der Wolke: Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt er hören. Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Die Jünger waren schockiert, sie konnten das nicht in ihr Weltbild einordnen, was sie sahen und hörten. Da waren sie nicht anders als wir heute. Jesu Himmel ist nicht leer, ich weiß, viele bezweifeln solche Geschichten. Puh, mythologischer Kram von damals, sie haben halt so gedacht, die waren halt voraufklärerisch, da hat man halt noch mit solchen Sachen gerechnet. So einfach ist es nicht, ihr Lieben. Mit Jesus war schon etwas ganz anderes, ein ganz anderer da. Ein ganz anderer. Ich bin fest von überzeugt, der kam übers Wasser zu seinen Jüngern. Ich bin fest von überzeugt, auf diesem Berg der Verklärung, da wurde er wirklich verklärt. Himmelgleich sah er aus, die Jünger erschraken, als Mose und Elia zu ihm kamen. Die fassten es nicht, die fielen zu Boden. Auch wenn gelehrte Menschen heute meinen, das seien alles über mythologische Übermalungen der Jesusgeschichte. Ich meine, mit Gottes Gegenwart ist handfest zu rechnen, handfest. Sie ist zu suchen, sie geschieht überraschend mit uns oder auch gegen uns. Während Kirchenvertreter manchmal betonen, auch in heutigen Umbruchszeiten, mit der Bildung von Nachbarschaftsräumen, Personaleinsparungen und Reduktion des Gebäudebestandes seien wir als christliche Gemeinde nicht verlassen, Gott gehe mit uns in die Zukunft, kommen wir bei solch oberflächlichen Tröstungen biblische Geschichten in den Sinn, zum Beispiel von der Zeit der Wüstenwanderung Israels. Gottes Gegenwart war nicht einfach nur hilfreich, die war manchmal auch schlimm. Die war nicht immer nur Rettung, die war manchmal auch Gericht. Auch das, was mit uns als Kirche und Gemeinde geschieht und die Veränderungen, die da angesteuert werden, die auch notwendig sind, durchaus, die sind nicht nur hilfreich bekleidet von oben, sondern da passiert auch Gericht. Davon bin ich überzeugt. Das war auch die Perspektive von Jesus. Er hätte sich doch ansonsten sparen können zu rufen: Ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Jesus rechnete damit, dass Gottes Kommen auch Gericht bedeutet. Deshalb kehrt um, ändert euer Leben. Es muss ja niemand umkehren, niemand mit Entschiedenheit sich dem Reich Gottes zuwenden, wenn doch sowieso alles gut wird und wir, ob wir wollen oder nicht, an Gottes rettender Hilfe teilhaben. Alles wird gut, ist eine falsche, faule Tröstung. Gott richtet seine Herrschaft auf, ruft Jesus, deshalb wendet euch ihm zu. Er ist nicht fern. Während Kirchenleitungen, Synoden um den Weiterbestand der Institution Kirche ringen, was durchaus nötig ist, fordert uns Jesus auf, eine größere Perspektive einzunehmen. Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da, sie soll Instrument der Herrschaft Gottes sein. Gott hat doch schon in Jesus seine Herrschaft aufgerichtet. In Jesu Wundern, seiner Auslegung der Schrift, Zöllner, Sünder, Frauen mit schlechtem Ruf, sie werden Teil des Volkes Gottes. Ein Zachäus, ein reicher Ausbeuter, kehrt um und wird Teil des Reiches Gottes. Jesu Sterben am Kreuz und seine Auferstehung sind Gottes Versöhnung, Sühnezeichen für alle Menschen. Wer das ergreift, wer aus der Versöhnung mit Gott lebt in Jesus, der hat den Schatz gehoben, der hat die Perle gekauft. müsste nicht vordringlichste Aufgabe all derer, die die Kirche leiden, die in der Kirche arbeiten, sein, in der Gemeinde oder von Gemeinde zu Gemeinde reisen, zu predigen und zuzuhören, zu erfahren, wo der Schuh drückt, betend darum zu ringen, dass der Nebel sich hebt und der Blick auf das Reich Gottes wieder frei wird? Mein Eindruck, Kirchenleitung wird vor allem als Gremienarbeit betrieben, weit entfernt von der Gemeindebasis. Ab und an ein Festgottesdienst, das war's. Aber so kann man Kirche nicht leiden. Kirchenleitung geschieht in Gebet und Verkündigung des Evangeliums von Jesus. Gott hat seine Herrschaft aufgerichtet im Kommen von Jesus, das ergreift, wer aus der Versöhnung mit Gott lebt, lebt im Reich Gottes, das kommt. Das ist auch klar. Er lebt im Reich Gottes und das kommt. Das ist zeichenhaft immer wieder da, aber zugleich ist es das Kommende. Der oder die hat den Schatz gehoben und die Perle gekauft. Aber ist das nicht so einfach gedacht? Im Gleichnis kostet der Schatz etwas. Der Landpächter muss seinen ganzen Besitz verkaufen, um den Acker mit dem Schatz kaufen zu können. Es heißt aber ganz interessant, das war ihm keine Qual. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz, Entschuldigung. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, keine Qual. Er handelt in radikaler, fröhlicher Einseitigkeit. Ähnlich ist es mit dem Kaufmann. Die Perle ist kostbar und schön, der Preis übersteigt aber sein Vermögen, sein Barvermögen. In radikaler Einseitigkeit setzt er seinen ganzen Besitz für sie ein. Ist Jesus, ist die Versöhnung mit Gott, ist die Zugehörigkeit zur Familie Gottes, ist ein mit Gott erfülltes Leben es wert, das bisherige Leben zurückzulassen, etwas aufzugeben, alles aufzugeben? Was wird neu, was wird anders, was muss ich zurücklassen, wenn ich mich auf Jesus einlasse? Muss ich überhaupt etwas zurücklassen oder kommt das so als, wie soll ich das nennen, so als Heilpflästerchen über meine Wunden drüber? Muss ich etwas zurücklassen, wenn ich mich auf Jesus einlasse? Kostet das was? Ist das nicht Gnade? Die Gnade kostet was, meine ich schon. Man kann nicht, so wie man vielleicht bisher gottlos gelebt hat, mit Jesus weiterleben. Das geht nicht. Da wird nichts Gescheites draus. Da wird eine christliche Ideologie draus. Eine christliche Religion, aber nicht eine echte Gottesbeziehung, eine echte Freude. Es gibt Beispiele in der Jesus-Geschichte, was die Kosten betrifft. Die Jünger haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Ein reicher junger Mann konnte das nicht. Ein anderer soll sich erst klar machen, wie unbehaust das Leben mit Jesus ist. Wieder einem anderen verbietet Jesus, seinen Vater zu begraben. Jetzt gibt es Wichtigeres zu tun. Ablehnung und Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu Jesus sind zu ertragen. Die Kosten der Zugehörigkeit zu Jesus sind sehr unterschiedlich. Es kann auch bedeuten, auf etwas zu verzichten, was gesellschaftlich als lebenserfüllend und erlaubt gilt. Den Kosten gegenüber steht der Gewinn. Zöllner und Sünder bekommen Zugang zum Reich Gottes, denn Jesus ist gekommen, um sein Volk von aller Schuld zu befreien. Noch einmal, kostet es etwas, Jesus zu folgen? Wenn wir Zachäus betrachten, dann fällt auf, dass Jesus ihm keine Moralpredigt gehalten hat. Zachäus, du reicher Sack, jetzt mach mal dein Portemonnaie auf und gib mal kräftig all dein Geld her. Nee, Jesus hält ihm keine Moralpredigt. Aber der Zachäus sagt von sich, die Hälfte gebe ich. Zachäus lässt sich's was kosten und das aus freien Stücken und nicht gezwungen. Und jetzt will ich in einer Sache wehren. Man könnte mich jetzt missverstehen nach dem Motto, also Jesus kommt und dann kommst du unter Druck. Nee, Jesus will uns nicht unter Druck setzen. Er will uns dazu führen, dass wir aus Freude und aus der Erfüllung, aus der Beziehung zu ihm heraus erkennen, was wir loslassen sollen und loslassen müssen, damit diese Freude nicht getrübt wird. Also nicht ein moralisierendes Christentum, nicht ein Druck, aber doch schaut genau hin, was in eurem Leben die Freude des Glaubens einschränkt. Und dann überlegt, wie ihr das loslassen könnt, ablegen könnt und beredet euch mit Menschen, die seelsorgerlich denken. Jesus schreibt dir nicht vor, was du loslassen sollst. Du wirst es aber selbst merken, was dich hindert, was dir die Freude nimmt, was dich bindet. Jesus möchte, dass du deinen Weg in seiner Spur mit Entschiedenheit und Freude gehst. Lass Gottes Geist an dir arbeiten. Amen. Dann kommt jetzt wieder ein Lied.
Thank you.
Wir feiern in diesem Gottesdienst das Abendmahl. Jesus hat es eingesetzt. Es ist Zeichen, dass er für uns sich hingegeben hat. Zeichen, dass er uns Gemeinschaft schenkt mit sich und auch untereinander. Sie sind herzlich eingeladen zum Abendmahl. Wir alle dürfen kommen. Und wenn wir dahin kommen, dann geht es nicht um eine Leistung, sondern darum, dass wir empfangen, dass wir bereit sind, ihn für uns, für unser Leben zu empfangen. Nicht unsere Leistung, sondern das, was er uns schenkt. Darum geht es beim Abendmahl. Und wenn wir dahin kommen und beschenkt werden, dann heißt es auch, dass wir loslassen dürfen, Belastendes, Streit, Zorn. Manchmal können wir das gar nicht, aber dann kommen wir hin mit der Bitte, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich das überwinden, loslassen kann. Jedenfalls hat er versprochen, dass er bei uns ist. So lasst uns unserem Gott Dank sagen. In Wahrheit ist es würdig und recht, dass wir dir, Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu aller Zeit und an allen Orten Dank sagen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns geliebt und sich für uns dahingegeben. Er starb, damit wir Frieden haben. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, durch ihn beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Die Himmel und aller Himmelkräfte preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen sich vereinen und anbetend dir Lob singen. Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihn den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Kommt nun, ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wir beginnen wie üblich auf dieser Seite, über die Emporen, dann hier wieder zurück, bilden einen großen Kreis um den Altar, Sie sind herzlich eingeladen. Thank you. bisschen zusammendrücken. Lass uns miteinander beten. Wir haben dein Wort gehört, Vater im Himmel, und unter Brot und Wein im Abendmahl die Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Du hast uns beschenkt. Nun zeig uns den Weg, den wir gehen sollen. Überwinde Angst und Verzagtheit in uns. Befreie uns von den Bindungen, die wir durch Irrwege und Verfehlungen eingegangen sind. Tu ein Wunder deiner Gnade an uns.
Wir bitten dich, Gott, für Menschen, die es schwer haben, die krank und elend sind, deren Leben in einer Sackgasse steckt und die ohne Hoffnung sind. Mach ihr Leben hell, Jesus, Retter und Herr.
Wir bitten dich, Vater im Himmel, für unser Volk und Land, mach uns realistisch, damit wir die echten Probleme erkennen und gangbare Wege zu ihrer Lösung finden. Wäre Hass und Verachtung für Menschen mit anderer Meinung. Besonders bitten wir für alle, die sich politisch engagieren, dass sie den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und das Notwendige zu tun.
Wir bitten um Gerechtigkeit und Frieden für die Völker. Vor Augen haben wir den Krieg in der Ukraine, die Situation in Israel und den besetzten Gebieten. Vater im Himmel, stärke und bewahre die, die sich um Ausgleich und Versöhnung mühen.
So erfüll uns, lieber Vater im Himmel, mit deinem Geist, dass wir die gute Nachricht von Jesus weitertragen, mutig bekennen und glaubwürdig leben. Erneuere deine Gemeinde und Kirche bei uns in Deutschland. In der Stille bringen wir jetzt unsere ganz persönlichen Anliegen vor Gott. Lasst uns in der Stille beten. Und gemeinsam lasst uns beten mit den Worten, die Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, unser letztes Lied. Herr, wir bitten, komm und segne uns.
Thank you.
Ich möchte allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön sagen für alle Vorbereitung, für alle Mitgestaltung des Gottesdienstes. Ganz besonders unserem Gast, Herrn Klaus Keil aus Oberzent, der uns heute musikalisch begleitet hat. Ich möchte Sie im Anschluss nach dem Nachspiel zum Kirchkaffee einladen, der wieder vorbereitet wurde. Kaffee, Tee und was zum Knabbern und die herzliche Einladung zum Gespräch. Später finden Sie dann den Gottesdienst zum Nachhören auf unserer Homepage. Und nun darf ich Ihnen den Segen unseres Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir hören das Nachspiel.